Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Vielen Schülerinnen und Schülern in Österreich reicht es. Sie streikten am Dienstag. Auch in Deutschland könnte es bald solche Schülerstreiks geben. Denn auch hierzulande wünschen sich viele Kinder und Jugendliche mehr Infektionsschutz an ihren Schulen. Das sagen Schülervertreter. Mit einem sprechen wir gleich. Außerdem im Programm die Ergebnisse einer Studie, die zeigt, wie sich das Coronavirus in Bildungseinrichtungen tatsächlich ausbreitet. Zu all dem begrüßt sie Regina Brinkmann. Hallo. So klang der landesweite Schülerstreik in Österreich. Schülerinnen und Schüler blieben dem Unterricht fern und protestierten unter anderem gegen die mündliche Matura und für mehr Infektionsschutz an ihren Schulen. Proteste und Streiks könnte es auch hierzulande bald geben. Entsprechende Pläne dafür sind gerade in Arbeit. Und wie die aussehen, das bespreche ich jetzt mit Anjo Geno. Er ist Schülersprecher und aktiv im Landesschülerausschuss Berlin, kurz LSA. Herr Geno, bevor es zum Streik kommt, bekommen die Bundesbildungsministerin und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Ländern bald Post von Ihnen. Was schreiben Sie da rein?
Es liegen schon lange Sicherheitskonzepte vor und wir wissen alle, dass wir bessere Testsysteme brauchen, um die Schulen sicher zu halten. Und die werden aktuell einfach noch nicht in den Schulen richtig umgesetzt. Und wir fordern erneut, dass die Politik einen Plan präsentiert, wie sie das schnellstmöglich machen möchte, damit wir hohe Infektionen bei Schülerinnen und Schülern in der jetzigen Welle verhindern können.
Machen Sie sich auch für Schulschließungen stark oder geht es Ihnen eher darum, dass es mehr Möglichkeiten für Distanzunterricht gibt, wenn man sich zum Beispiel noch nicht so sicher in der Schule fühlt?
Den Schülern, die hohe Risikopotenziale haben oder die in ihren Familien Kontakte haben zu Menschen mit höherem Risikopotenzial, denen muss natürlich angeboten werden, auch von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Und ansonsten, wenn die Schulen sicher wären, dann bräuchte man auch nicht Kinder nach Hause schicken. Das Problem ist aktuell nur, dass die Schutzmaßnahmen halt nicht vorliegen und deswegen in den Schulen ein zu hohes Infektionsrisiko aktuell besteht.
Nun sagen ja Wissenschaftler wie Christian Drosten, dass die Gefahr für schwere Verläufe in der Altersgruppe von Schülerinnen und Schülern ja deutlich geringer ist. Warum machen sich Schüler und Schülerinnen dann dennoch solche großen Sorgen?
Also die Belastung in den Schulen ist enorm. Einfach der Fakt, positiv getestet zu werden oder dass die Sitznachbarn positiv getestet werden, ist eine riesige psychische Belastung. Gleichzeitig können wir nicht verkennen, dass bei den jüngeren Altersgruppen die höchsten Infektionszahlen vorliegen. Und nur weil ein geringeres Risiko vorliegt, heißt das nicht, dass diese Kinder nicht schützenswert sind. Und vor allem wären die Maßnahmen ja eigentlich recht einfach umzusetzen oder in den 2 Jahren umsetzbar gewesen. Und das sind dann einfach unnötige Infektionen und unnötige Risiken, die man nicht unbedingt eingehen muss.
Außerdem, ich verweise jetzt nochmal auf Christian Drosten, sagt er, dass es eben durch diese regelmäßigen Testungen von Schülerinnen und Schülern ja auch das erlaube, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Sie sagen aber gleichwohl, das läuft nicht gut mit den Tests.
Aktuell werden in den meisten Schulen noch Schnelltests verwendet. PCR-Testungen sind sehr rar, weil aktuell auch die Kapazitäten noch nicht so weit ausgebaut sind. Das wäre aber möglich und wir brauchen einfach PCR-Tests auch an den Schulen, damit wirklich sichere Testungen möglich wären und infektiöse Kinder erkannt werden können.
Kommen wir mal zum Streik. Wie würde so ein Streik konkret aussehen? Was haben Sie sich da so überlegt?
Zu Tausenden auf die Straße zu gehen, ist natürlich nicht unbedingt das, was wir vorhaben. Wir wollen ja vor allem die Sicherheit für uns Schülerinnen und Schüler wieder gewährleisten können. Eine Möglichkeit wäre einfach, die Schule zu boykottieren und zu Hause zu bleiben. Und dann würden wir auch gucken, ob man vielleicht in der Zwischenzeit ein alternatives Bildungsangebot per Internet gewährleisten könnte, um nochmal ein Zeichen zu setzen, dass wir gerne lernen möchten, aber nicht in unsicheren Schulen.
Wie groß ist denn die Schülerschaft, die sich Ihren Forderungen anschließt? Also was glauben Sie, wie viel werden da mitmachen?
Ich habe bisher schon viele Rückmeldungen von SchülerInnen erhalten, ohne dass sie überhaupt die Forderungen bisher genau kennen, dass sie auf jeden Fall dahinter stehen würden, dass die Schulen sicherer gemacht werden müssen. Und ich denke, wenn wir dann mit dem fertigen Brief an die Schulen herantreten, werden sich viele Schulen dem zugezogen fühlen und sich dem anschließen.
Sie schreiben jetzt dann diesen Brief an die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker. Setzen Sie denen eine Art Deadline, bis wann die Forderungen umgesetzt werden? Oder geht es in jedem Fall los mit einem Streik in den nächsten Tagen oder Wochen?
Wir werden den Politikern eine vernünftige Frist setzen, in der sie zu reagieren haben. Aktuell sind wir in einer wirklichen Krisensituation und den Schülern muss sofort geholfen werden. Wir wollen aber natürlich nicht jetzt auf einen Streik gehen, sondern wir wollen, dass die Forderungen auch erfüllt werden. Von daher werden wir natürlich eine gewisse Zeit der Politik geben.
Was kann da so eine vernünftige Zeit sein? Also wenn man mal überlegt, Luftfilter fallen nicht vom Himmel. Digitale Ausstattung ist auch so ein Thema, was sich nicht von jetzt auf gleich umsetzen lässt. Und mit den Testkapazitäten, PCR-Tests, sieht es auch jetzt gerade schlecht aus. Also das läuft doch eigentlich alles auf einen Streik hinaus oder einen Protest, je nachdem, wie Sie es jetzt nennen wollen.
In erster Linie geht es darum, dass die Politik endlich mal auf unsere Forderungen reagiert und auf sie eingeht. Uns würde ein Plan zu einer schnellen Umsetzung zunächst genügen und vielleicht Sicherheitsmaßnahmen, die in dieser Notsituation auch ausreichen würden. Zudem sollte es den SchülerInnen, die aktuell zu Hause bleiben möchten und vor allem auch den Schulen, die guten Distanzunterricht leisten können, ermöglicht werden, dies auch durchzuführen und so Infektionen zu verhindern.
Sagt Anjo Geno. Er ist Schülersprecher und aktiv im Landesschülerausschuss Berlin. Er und seine Mitstreiter planen bundesweite Proteste, falls die Politik künftig nicht besser auf ihre Forderung nach mehr Infektionsschutz in den Schulen eingeht. Eben haben wir von den Sorgen und Nöten von Schülerinnen und Schülern gehört. Und jetzt fragen wir, welche Rolle spielen Kinder eigentlich in der Pandemie? Also wie tragen sie dazu bei, die Infektionszahlen mutmaßlich in die Höhe zu treiben? Weil man sich da nicht sicher war, wurden ja zu Beginn der Pandemie bundesweit Schulen geschlossen. Um mehr Klarheit zu gewinnen, startete im Sommer 2020 dann die bayernweite Covid-Kids-Bavaria-Studie mit dem Ziel zu erforschen, wie sich das Coronavirus bei Kindern und in Betreuungseinrichtungen verbreitet. Heute gab es Ergebnisse. Jan Duczynski stellt sie vor.
Die Studie Covid-Kids-Bavaria wurde im Sommer 2020 konzipiert, um einer zentral wichtigen Frage auf den Grund zu gehen, nämlich
ob eventuell die Kinder eine besondere Rolle haben im Antreiben des Infektionsgeschehens. Und das war natürlich ein Reflex auch in Deutschland, hier mit Schulschließungen unter Umständen dazu beitragen zu können, die Ausbreitung der Pandemie einzuschränken. Und aus dem Grunde war es wichtig, auch hier nochmal Zahlen zu erheben, ob das denn eigentlich stimmt.
Sagt Professor Christoph Klein, Direktor der Kinderklinik der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er koordiniert die Covid-Kids-Bavaria-Studie, für die alle 6 bayerischen Unikliniken sich zusammengeschlossen haben. Untersucht wurden 99 Kitas und 48 Grundschulen. Gut 2500 Kinder haben teilgenommen und fast 1300 Erwachsene, Grundschullehrkräfte und Erzieherinnen. Es wurden individuelle PCR-Tests bei Kindern und Betreuungspersonal gemacht, insgesamt 7062 Rachenabstriche. Begonnen haben die Wissenschaftler mit den bayernweiten Testungen im Herbst 2020. Da kursierte noch der Corona-Wildtyp. Bei der zweiten Erhebung im Dezember desselben Jahres war die Alpha-Variante verbreitet. Bei der dritten Erhebung dann im März und April 2021 war die Delta-Variante auf dem Vormarsch. Unter den gut 7000 PCR-Tests gab es 13 positive Fälle. Christoph Klein sieht angesichts der geringen Zahl an positiven PCR-Tests
keinen Anhalt dafür, dass die Kinder oder die Kindergartenkinder hier die Virenschleudern gewesen waren.
Allerdings, und hier kommt das große Aber, die Studie ist lange vor der ansteckenden Omikron-Variante gemacht worden. Deshalb gibt auch Christoph Klein zu bedenken,
wenn sich die Natur des Virus ändert, so wie Delta und jetzt Omikron noch viel mehr, dann gilt auch, dass wir die Daten, die in der ersten Welle erhoben worden sind, natürlich nicht 1:1 übertragen können.
Professor Johannes Hübner ist Infektiologe, Kinderarzt und stellvertretender Direktor der Kinderklinik der Münchner LMU. Auch er sagt, viele Dinge hätten sich durch Omikron geändert.
Viele Dinge haben sich aber vom Prinzip her auch nicht geändert. Die Übertragungsweise ist die gleiche, die Maßnahmen, die wir ergreifen können, sind auch die gleichen. Also die ersten Daten, die wir haben von Kollegen aus England, von Kollegen aus USA, zeigen, dass die Kinder nicht mehr betroffen sind als die Erwachsenen.
Für Johannes Hübner ist deshalb klar,
Kinder sind nicht der Treiber der Pandemie gewesen bisher. Ganz wichtig auch, wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Auch wir als Kinderärzte waren da beteiligt. Maßnahmen, wie man Schulunterricht oder auch Kita-Betreiben sicherer machen kann. Mit diesen entsprechenden Maßnahmen ist Schulunterricht auch in Zeiten der Pandemie möglich und sicher.
Dazu gehören Masken tragen, regelmäßiges Lüften, Luftfiltergeräte, wo Lüften nicht gut möglich ist. Aber auch kleinere Unterrichtsgruppen und versetzte Schulanfangszeiten sowie Wegeleitsysteme durch die Schule. All das sind Maßnahmen, die wirken, erklären die Forschenden und die auch in einer entsprechenden Leitlinie festgehalten wurden. Schulschließungen, davor warnen beide Mediziner dringend. Zu schwer seien die Folgeschäden für Kinder. Die Kinder müssten dringend stärker berücksichtigt werden, so das eindringliche Plädoyer von Christoph Klein.
Die Welt, in der wir leben, wird ja sehr stark bestimmt durch eine Optik der Erwachsenen. Ich glaube, die Lebenswirklichkeit von Kindern auch in unserer Gesellschaft grundsätzlich mehr in den Blick zu nehmen, das wäre sehr wichtig.
Die Kindergesundheit habe in der Pandemie gelitten, so Klein. Die psychischen Nöte seien gestiegen. Inzwischen, so die Meinung der Mediziner, wisse man so viel über das Virus und die Verbreitung, dass es pauschale Schulschließungen nicht mehr brauche.
Das aktuelle Wintersemester sollte ja eigentlich vorwiegend in Präsenz stattfinden, doch die Pandemie hat diese Pläne vielerorts zunichte gemacht. Auch in diesem Semester werden viele Seminare und Vorlesungen nur noch online angeboten. Damit geht auch die Sorge einher, dass Studierende länger für Studium und Prüfungen brauchen und um weiter Anspruch auf BAföG zu haben, wird nun die Regelstudienzeit in den meisten Bundesländern noch einmal verlängert. Moritz Börner berichtet.
Der Platz vor der Uni Köln ist ziemlich leer in diesen Tagen. Normalerweise tummeln sich hier Studierendengruppen, man trifft sich, unterhält sich vor oder nach den Vorlesungen und Seminaren. Doch die Pandemie macht schon seit Anfang Dezember dem Uni-Alltag einen Strich durch die Rechnung. Eine Grundschullehramtsstudentin im dritten Semester erzählt, dass sie nur noch selten hier ist. Die meisten Seminare und Veranstaltungen absolviert sie zu Hause.
Man ist halt viel mehr auf sich selbst gestellt und muss sich viel mehr selber schauen, dass man klarkommt. Hat nicht so viel Hilfe.
Das Problem ist, sie erhält BAföG und dessen Auszahlung ist an die Regelstudienzeit geknüpft. Im Lehramtsstudium sind das eigentlich 10 Semester. Die, glaubt sie, wird sie aber kaum einhalten können und das setzt sie finanziell unter Druck.
Ist ja auch schwieriger zu bestehen dadurch. Da fallen auch viel mehr Leute durch. Deshalb, genau. Ich bekomme BAföG und ich fände es auch sinnvoll, wenn man das verlängern würde. Also Regelstudienzeit, weil es ja doch um einiges schwieriger ist, wenn es alles online läuft.
Vorgestern hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW nun entschieden, dass die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert wird. Zum mittlerweile 4. Mal seit Beginn der Pandemie. Es gelte, die Studenten vor den Widrigkeiten der Pandemie zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.
Die Ausbreitung der Omikron-Variante verschärft die Situation zusätzlich. Deshalb verfolgt die Landesregierung das klare Ziel, pandemiebedingte Nachteile für Studierende abzumildern. Mit der Entscheidung geben wir den Studenten rechtzeitig vor Ende der Vorlesung und dem Beginn der Prüfungsphase die notwendige Planungssicherheit.
Zuvor hatten schon etliche andere Bundesländer die Regelstudienzeit verlängert. Bayern, Hessen und Baden-Württemberg gingen Ende letzten Jahres voran. Weitere Länder wie Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen folgten. Eigentlich war das anders geplant. Mit diesem Wintersemester wollten die Universitäten einen großen Schritt zurück in Richtung Normalität machen. In den meisten Bundesländern durch eine 3G-Regelung für Studierende, die für den Besuch von Seminaren und Vorlesungen also entweder geimpft, genesen oder getestet sein mussten. Doch die Delta- und jetzt die Omikron-Welle mit ihren hohen Infektionszahlen haben dazu geführt, dass die meisten Veranstaltungen wieder im Online-Modus angeboten werden, erklärt Tobias Zorn vom Landesastentreffen NRW.
Unsere Schätzungen sind, dass zu Semester etwa die Hälfte der Veranstaltungen in Präsenz stattgefunden hat und die Hälfte der Veranstaltungen online. Tatsächlich hat das aber im Laufe des Semesters abgenommen, sodass wir jetzt circa von 25%, also knapp einem Viertel der Veranstaltungen in Präsenz ausgehen und eben dem Großteil online. Das liegt halt vor allem daran, dass die Zahlen in der Pandemie eben gestiegen sind, dass die Hochschulen dann letztendlich sagen mussten, okay, so können wir das nicht weiter durchziehen.
Für die Studierenden ist der Unterschied zwischen Online- und Präsenzunterricht riesig, denn der Austausch mit den Lehrkräften, aber auch untereinander, leidet im Digitalunterricht.
Am meisten betroffen sind da vor allem die Seminare und die Austauschformate eben, weil es ist was ganz anderes, wenn man sich in einem Raum gemeinsam befindet und austauscht, wenn man danach noch sich auf dem Campus unterhalten kann oder eben gemeinsam in die Mensa geht und Ähnliches. Das fällt natürlich alles weg.
Die erneute Verlängerung der Regelstudienzeit bedeutet nicht nur, dass BAföG länger ausgezahlt wird, sondern auch, dass Fristen verlängert werden, zum Beispiel für Prüfungen. Für Johanna Weidlich von der Studienvertretung der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist das besonders wichtig, weil das den Druck auf die Studierenden verringert.
Der große Vorteil einer Regelstudienzeitverlängerung ist, dass der Stress und der Druck von den Studierenden genommen wird. Man hat eventuell in der einen oder anderen Vorlesung einfach eine schlechtere Lehre und kann deswegen eine Prüfung nicht so ablegen, wie man sie vielleicht ablegen möchte. Oder man ist aufgrund von Quarantänebedingungen oder Testbedingungen oder finanziellen Ausfällen gerade nicht in der Lage, im vollen Umfang zu studieren. All das sind Gründe, die ein normales Studium verzögern können. Und die Verlängerung der Regelstudienzeit nimmt diesen Druck von Studierenden.
Und trotz der Studienzeitverlängerung wird die Pandemie große Auswirkungen auf den Bildungsweg vieler Studenten haben. Sie werden später mit ihrem Studium fertig sein und dementsprechend auch später in das Berufsleben starten.
Soweit dieser Bericht von Moritz Börner, in dem ja schon einige Studierende geschildert haben, wie es ihnen in der Pandemie so ergangen ist. Der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften, kurz FZS, wollte es noch genauer wissen und hat bundesweit mehr als 7600 Studierende zum vierten Semester unter Corona-Bedingungen befragt. Dajus Danai ist im Vorstand des FZS und hat die Umfrage mit durchgeführt. Herr Danai, was hat Sie bei der Umfrage am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat mich auf jeden Fall erstmal, dass so viele Studierende zu Wort gekommen sind durch unsere Umfrage und dass es auch wirklich reges Interesse gab, auch Kommentare dazulassen. Also diese hohe Bereitschaft teilzunehmen und auch über die eigene Situation berichten zu wollen, ist mir aufgefallen. Und dann tatsächlich auch, dass an den Hochschulen und Universitäten doch oft nicht immer der Impfstatus bzw. der 3G-Nachweis gründlich genug aus unserer Sicht kontrolliert wird.
Das heißt, das sorgt für Sorgen bei den Studierenden?
Ja, teilweise sorgt das die Studierende. Und dann ist es natürlich auch so, dass es eine gewisse Sicherheit gibt. Vor allem jetzt mit der Omikron-Variante ist es einfach wichtig, dass die Hochschulen da zum Beispiel durch externes Personal auch die Lehrenden entlasten. Das heißt, dass nicht direkt im Seminar kontrolliert werden sollte, sondern am Eingang der Gebäude aus unserer Sicht.
Welche Ergebnisse gab es noch bei Ihrer Umfrage?
Bei unserer Umfrage gab es wirklich eine sehr breite Ergebniswand, sage ich mal. Wir sind auch immer noch dabei, gruppenspezifisch auszuwerten. Aber von allen Studierenden, die wir befragt haben, können wir sagen, dass die Arbeitsbelastung bei 23% stark erhöht ist im Vergleich zum letzten Semester. Und 40% sagen, sie ist etwas erhöht. Also insgesamt über 60% geben an, dass sie einfach belastet sind, was jetzt vor allem der Aufwand fürs Studium ist. Und das kann man sich auch selbst sehr gut vorstellen. Ganz wichtig ist auch, dass nur rund 60% der Studierenden angaben, dass es bei ihnen vor Ort gerade ein kostenloses Testzentrum direkt auf dem Campus gibt. Natürlich ist das immer von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie lang die Wege sind, aber jetzt gerade auch im Blick auf die Prüfungen, wo es zum Beispiel auch noch mehr Tests braucht, um diese im Präsenz sicher durchführen zu können, da braucht es einfach überall kostenlose Testzentren.
Wie zufrieden sind denn die Studierenden mit der Online-Lehre?
Die Studierenden sind mit der Online-Lehre unterschiedlich zufrieden. Das kommt auch immer darauf an, wie lange sie jetzt schon unter Corona-Bedingungen studieren. Die Studierenden haben angegeben, dass sie auf jeden Fall die Präsenzlehre präferieren. Da sagen 50%, da will ich eigentlich wieder hin zurück. Die Mehrheit sagt aber, mit über 30% Hybridlehre ist gerade das Format, was am besten passt. Die reine Online-Lehre, da sind nur knapp 20% der Studierenden dabei zu sagen, das ist ein Format, was mir gerade hilft. Sie sehen sich einfach danach wieder den direkten Austausch, was ja auch im Beitrag vorhin schon beschrieben worden ist, zurückzuhaben. Dann wünsche ich die Rückkehr zur Präsenzlehre. Viele Studierende sehen jetzt aber gerade in der Omikron-Variante einfach, dass sie oder vielleicht auch andere rote Corona-Warnung bekommen. So zum Beispiel auch ich diese Woche. Das heißt, dann braucht es natürlich Online-Lehre oder hybride Angebote, dass Studierende da auch flexibel weiterhin teilnehmen können, wenn sie sich und andere schützen wollen. Aber natürlich soll es dann perspektivisch, was im Wintersemester leider nicht gelungen ist, im Sommersemester doch wieder zur Präsenzlehre im größeren Ausmaß kommen.
Wie groß ist denn das Frustpotenzial tatsächlich, beziehungsweise wie wird sich das mal äußern? Weil von den Studierenden hören wir da wenig. Es gibt keine Proteste, keine Streiks, so wie sie vielleicht jetzt von Schülern und Schülerinnen bald kommen könnten.
Wir haben vor allem zu Beginn der Pandemie als Studierende protestiert. Da sind wir auch in Berlin mit der Solidarsemesterkampagne von uns organisiert auf der Straße gewesen mit 1000 Studierenden. Aber natürlich ist es so, dass wir als Studierende auch versuchen, nicht immer und überall den Protest direkt auf die Straße zu tragen bei so hohen Inzidenzen. Als Studierendenvertretung engagieren wir uns aber direkt. Das heißt, es werden Gespräche in den Hochschulen gesucht. Es wird auch direkt an Ministerien oder Studierendenwerke herangetreten, um Lösungen zu finden. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt zum Beispiel am 26. Januar auch in Niedersachsen wieder Studierende auf die Straße gehen wollen mit Hygienekonzept.
Bei den Regelstudienzeiten kommt Ihnen die Politik ja schon entgegen. Was wünschen Sie sich noch von der Politik?
Die Regelstudienzeitverlängerung muss auf jeden Fall auch flächendeckend eintreten. Das heißt, dass die 5 Bundesländer, die es jetzt noch nicht zum 4. Mal geschafft haben, das bitte schaffen sollten, damit auch wenn Studierende später mal das Bundesland wechseln, da keine Probleme entstehen. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass wir jetzt von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erstmal fordern, dass es jetzt auch wieder finanzielle Unterstützung gibt. Natürlich ist es gut, wenn durch die Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit der BAföG-Anspruch verlängert werden kann. Aber die Überbrückungshilfen sind seit September 2021 auslaufend. Und jetzt wäre es auf jeden Fall Zeit, den angekündigten Notfallmechanismus der Ampelkoalition zügig umzusetzen oder wieder schnelle und unbürokratische Hilfen zu erteilen.
Das fordert Darius Danai, Vorstandsmitglied beim Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Er hat eine Umfrage durchgeführt und ausgewertet zum Studium im 4. Corona-Semester. Morgen startet die Amazon-Serie As We See It. Es geht darin um Autismus und das Besondere daran erfahren Sie gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und mit diesem kleinen Cliffhanger geht Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren.